Der Titel dieser Predigt ist Euch aufwecken und erinnern. Wir Gläubigen und wir auch sonst neigen leider dazu, mit der Zeit viele der guten Wahrheiten zu vergessen, die wir einst mit großer Freude aufnehmen und glauben durften. Und ist es dann wieder soweit, dass wir Wichtiges aus dem Wort Gottes vergessen haben, dann wursteln wir nicht selten niedergeschlagen und deprimiert dahin, wissen aber oft nicht einmal, warum und was wir da an Schätzen eingebüßt haben. Eine tragische Wechselwirkung quält uns dabei, die uns zwangsläufig aber alle im Griff hat, ob unsere Sorgen vieles Gute überwuchern oder ob das Gegenteil zutrifft, weil uns eine Zeit des Wohllebens geistlich eingeschläfert hat. Keiner von uns bleibt verschont von diesem unangenehmen geistlichen Schwund. Dem Apostel Petrus ist es deshalb hier in seinem zweiten Brief ein ernstes Anliegen geworden, unsere Erinnerungen aufzufrischen und unser Gedächtnis zu erwecken. Denn schmerzt sie uns denn nicht ganz furchtbar von Zeit zu Zeit, diese tragische Neigung? Und tatsächlich, wie viel und was und wen haben wir mit der Zeit schon vergessen? Bist du nicht auch schon an manchem Grab gestanden mit dem Gedanken, dieser mir so lieb gewesene Weggefährte, der wird mir sicher immer in Erinnerung bleiben? Aber war es denn dann auch so? Und ist es noch so? Mitnichten, oder? Wir sind ja gar nicht weit gekommen mit diesem Vorsatz. Gar nicht lange hat es gedauert und wir haben ihn vergessen. Und wenn auch die Menschen behaupten, die Zeit heilt Wunden, dann ist dieses Sprichwort nichts anderes als ein weiteres Eingeständnis unserer Vergesslichkeit. Mit der Zeit fallen ja dann doch nahezu alle unsere wesentlichen Erfahrungen anheim. Und auch wo wir von Höhepunkten im Leben sprechen, mögen sie geistlicher oder beruflicher Natur gewesen sein oder von Vorsätzen, von persönlichen Gelübden und heiligen Versprechungen. Es ist ein Jammer mit unserem Erinnerungsvermögen. Witze hingegen, die wir uns absolut nicht merken wollten, die können wir nicht so leicht vergessen. Genauso wenig wie dumme Bemerkungen und stupide Schlagertexte. Die verfolgen uns hartnäckig, mitunter jahrzehntelang. Stimmt's nicht? Aber warum ist das so, dass wir Dinge vergessen, die wir im Gedächtnis behalten wollten und dass wir andererseits schändliche Worte und Taten und Absichten nicht vergessen können, zu denen wir uns vielleicht hitzig und unüberlegt haben hinreißen lassen und vor allem, was andere uns angetan haben? Wir möchten ja oft so gerne vergessen, aber dann begegnen wir einem bestimmten Menschen und schon ist sie wieder da, die jahrelang versunkene Erinnerung. Was das ist? Das ist ein typisches Symptom der Sünde. Das ist eine der Folgen, die uns die Sünde dauerhaft eingebrockt hat, und zwar uns allen. Und sie ist damit imstande und auch darauf aus, uns weiter und weiter zu verderben, und zwar nach beiden Seiten. Zum einen im Vergessen des Guten und andererseits zum Nicht-Vergessen-Können des Bösen. Das ist eine ganz spezielle Qual, die mit ihren lästigen Folgen zwischen uns und allem steht, was gut und edel genannt werden kann vor Gott. Und so haben wir es tagtäglich mit einem der verabscheuungswürdigsten Verhängnisse sündigen Menschendaseins zu tun. Ja, wir Gläubigen. Und das bedeutet, dass die Sünde permanent hochprozentig offenbar ist in der Verbindung mit unserem von ihr geschädigten Gedächtnis. Und gerade dort, wo wir geheilt werden könnten, wo Gottes Wort, also er, der die Wahrheit selber ist, über unsere Sünde zu uns reden will, dort zeigt sich am deutlichsten, wie fatal sich die Schwäche unseres menschlichen Gedächtnisses auswirkt. Und das ist wohl der folgenschwerste Effekt davon. Der Jakobusbrief zeigt die eine Therapie gegen das Vergessen alles Wichtigen auf, wo da steht, wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Und nicht umsonst hakt hier auch unser heutiges Wort Gottes zur Predigt ein, dass der alternde Apostel Petrus an uns alle schreibt, mit dem er ein konsequentes Handeln im Glauben von uns fordert, als Gegenmaßnahme zu unserem verzweifelt bösen Gedächtnis und damit seelischen Leiden. Und so adressiert er, als der autorisierte Beauftragte Gottes Worte, an alle, die wir selber den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus und somit auch an uns. Als da steht ab Vers 12 im ersten Kapitel seines zweiten Briefes: Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Beachten wir diese gezielte Aussage im Wort Gottes. Sie betrifft uns ja alle, denn auch sie wird bald für uns nicht mehr voll inhaltlich greifbar sein, und zwar schneller, als wir meinen. Wir kennen diesen Effekt ja von klein auf im üblichen Lernprozess, ob in der Schule oder für einen beruflichen Test. Nur hier beim Wort Gottes geht's um wesentlich mehr. Beim schulischen Lernen hatten wir uns einen gewissen Stoff angeeignet, wie wir meinten, und wir waren uns sicher, das sitzt jetzt. Aber wenn es dann soweit war, dass das Gelernte abgerufen werden musste, einige Monate später vielleicht, in der Prüfung, dann mussten wir einsehen, dass solches Wissen doch kein echter Besitz unsererseits ist. Und darauf will unser heutiges Wort hinaus. So wie es der Apostel Petrus niederschreiben musste: Darum will ich's nicht lassen, euch allezeit daran zu erinnern, wiewohl ihr's wisst und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit. Obwohl ihr's wisst, aber teilweise oder ganz wieder vergessen habt. Und das ist der Punkt. In dasselbe Horn stößt Paulus in seinem ersten Korintherbrief, da schreibt er: Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem er auch feststeht. Ich erinnere euch, sagt Paulus, und hier Petrus: Ich will nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Und weiter: Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, damit ich euch erinnere. Und dann setzt er noch extra hinzu: Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Wir haben damit in der Schrift hier mehr als drei Zeugen, um uns gezielt damit befassen zu können. Dann hören wir genau hin, gleich ist es ja vielleicht wieder weg, obwohl es noch da ist und da bleibt im Unterbewusstsein, wie Petrus ja bezeugt. Ihr habt das Wissen und ihr seid befestigt in der Wahrheit, will uns der Apostel sagen. Ihr habt die Dinge gut verstanden, die euch gesagt worden sind. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass deine und meine Gedanken ständig damit befasst sein müssen, wenn daraus Frucht entstehen soll. Und darum halte ich es für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Es geht darum, dass wir die Wahrheiten, die wir erhalten und einst auch richtig erfasst haben, hier, heute und auch in Zukunft zur Wirkung kommen lassen. Und wenn wir uns aber gemächlich zurücklehnen, weil wir uns sagen, ich habe ja verstanden, was gemeint ist und ich stimme dem auch zu, Bei mir ist also diesbezüglich alles in Ordnung. Dann sind wir damit der allgemein üblichen Sicht des reihum bestehenden christlichen Mitläufertums verfallen, die wir alle nur zu gut kennen. Eine Einstellung, die der Tatsache, dass Gott an seinen Kindern vor allem Frucht sucht, aber keineswegs gerecht wird. Was dabei herauskommt, das finden wir in Jesu Verhalten und Fluch in Markus 11, bei dem verdorrten Feigenbaum und auch in seinen Worten in Lukas 13 zum fruchtlosen Feigenbaum im Weinberg deutlich beschrieben. Und wenn beide Stellen sich auch primär auf Israel beziehen, so wird das unser faules und unfruchtbares Dahinvegetieren aber ebenso nicht entschuldigen und die daraus folgende Blindheit nicht verhindern, wie Petrus in nächstgelegener Bibelstelle betont, die wir ja schon in der letzten Predigt betrachtet haben. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Vergessen! Das ist das Problem, an das der alte Petrus uns hier erinnert. Und um es noch einmal in den Raum zu stellen, wenn wir sagen, ich habe Gottes Wahrheit verstanden, ja, ich habe verstanden, was gemeint ist, und ich stimme dem auch zu, und deshalb ist bei mir alles in Ordnung, dann sagt uns das Wort des Petrus hier, das reicht nicht. Du musst es dir immer wieder vorhalten. Haben wir denn vergessen, dass der Teufel wegnimmt, was gesät ist, so viel ihm ermöglicht wird? Und kein Tag darf verstreichen, ohne dass ich mir die Regeln des Lebens in und aus Christus wieder und wieder ins Gedächtnis rufe. Sich zurückzulehnen, allein mit dem Bekenntnis, Christus ist mein Erlöser, und das tun nahezu alle halbwegs ernsten Gemeindechristen, das genügt nicht. Das Bekenntnis stimmt zwar, aber jedes Zurücklehnen wirkt sich destruktiv aus. Deshalb sind wir aufgerufen, so oft wie möglich über das Wort Gottes nachzudenken, und Hand aufs Herz, gäbe es etwas Wertvolleres und Herrlicheres? Einer der ersten Sätze im Buch Josua rät uns deswegen dringend, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Und gemeint sind mit dem Buch des Gesetzes alle Weisungen in allen Schriften der Bibel, die auf Christus hinführen und in seinem Wort zum Glaubensgehorsam an ihn anhalten. Wer diesbezüglich einen besonders guten Ruf hatte, waren die Gläubigen in Beröa, das steht in Apostelgeschichte 17, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Wir müssen doch längst gewahr geworden sein, in welch bösen Weltlauf wir heute stehen. Wir haben es deshalb absolut nötig, Gottes Liebesbrief, die herrlichen Worte aus unserer himmlischen Heimat tagtäglich zu lesen und darüber mit Gottes Hilfe nachzudenken und unseren Herrn um Erkenntnis für all das zu bitten, was uns da gesagt ist. Und daraus folgt, entweder wir lassen den Heiligen Geist in uns die rettenden, von Gott gegebenen Glaubensgrundsätze jeden Tag uns in Erinnerung bringen, oder sie werden bald als verschwommene Begriffe auf den Grund unseres Gedächtnisses sinken und uns von dort her nichts nützen, weil sie von den Dingen dieser Welt verschüttet werden. Es ist ja nicht die Aufgabe der Gemeinde und es ist auch nicht die Aufgabe der Predigt, die Gläubigen zu unterhalten mit irgendwelchen neuen und interessanten christlichen Ideen, sondern wir müssen persönlich erinnern und erinnert werden an Gottes ewige Wahrheiten. Denn es gibt ja nichts Neues im Reich Gottes. Nur muss das gute Wort Gottes mit seiner zielgerichteten Lehre von Christus in uns täglich neu aufgefrischt werden. Und wir sind nicht dazu in der Welt, dass wir Eingaben oder Vorschläge und Diskussionen zur Lösung der Probleme unserer Zeit leisten Unsere Aufgabe ist es, an das herrliche Evangelium von Christus mit seinen großen, heilsamen Lehren und Folgen zu erinnern. Aber selbst der an Christus gläubige Mensch verliert heutzutage viel zu viel Zeit an die Medien. Von lauter Interesse für die wechselnden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme unserer Zeit, für Kriegsgefahren und alles Mögliche, sind wir doch aber gerade jetzt gehalten, nicht abzulassen von unserer Aufgabe, Menschen beharrlich aufzuwecken, zu erinnern an das hilfreiche Evangelium von Christus, das die Gläubigen ja oft so schnell vergessen. Und darum sitzen wir ja heute hier. Und das wollen wir jetzt auch tun. Beginnen wir mit dem Leben selbst, als die erste Wahrheit, die so leicht vergessen wird. Macht nicht das Evangelium ganz besondere Aussagen über das menschliche Leben, wobei es von der Größe und Würde des gottgewollten Menschen spricht? Die Welt tut gerade das Gegenteil, was die Würde des Menschen betrifft. Sie nimmt eine erschreckend abwertende Stellung ein dazu, nicht nur mit Kriegen, Terror und all ihren lebensfeindlichen und geschäftstüchtigen Aktionen vom Mutterleib an und schon davor bis hin zum falsch definierten Hirntod, sondern auch noch mit Zynismus, mit Sarkasmus und mit Egoismus in jeder Hinsicht. Gottes Wort aber zeigt uns etwas ganz anderes, nämlich unser Leben als einen großen, als einen erhabenen, als einen gewaltigen Wert. Und das Wort, du bist Staub und kehrst wieder zum Staub zurück, das uns von Gott gesagt ist, bezieht sich ja nicht auf unsere unsterbliche Seele. Denn die Bibel sieht uns nicht als eine Art denkendes Tier, das eines Tages von den Bäumen herabgestiegen ist. Nein, der Mensch ist ihr eine besondere Schöpfung Gottes, weil Gott selber ihn gemacht hat, ihn geschaffen und gebildet hat. Der Mensch ist vom Tun Gottes her groß angelegt, denn er trägt diesen so wichtigen Stempel seines Schöpfers, der da lautet, wie Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und der Mensch wurde zu einem hohen Zweck geschaffen und in und durch Christus kommt Gott auch zu diesem, seinem Ziel. Und das ist die Tatsache, die die Bibel lehrt und betont. Alle menschlich-diabolischen, heidnischen Religionen schaffen im Grunde nur Pessimismus und Verzweiflung, beherrscht und unterdrückt sein. Das Evangelium von Christus allein aber lehrt und erinnert uns dagegen an die Größe des gottgewollten Menschen als eine individuelle und besondere Schöpfung Gottes, die er in der Tat ja ist. Erinnern wir uns deshalb immer wieder daran, gerade in einer Zeit wie der unseren, wo nahezu alle nur an ihre Bequemlichkeit, ihren Wohlstand und ihr persönliches Wohldenken, wo sich der Weltmensch praktisch nur mehr in materiellen Begriffen versteht, da ist es für uns unumgänglich, dass wir uns mit Gottes Vorstellung vom Menschen und für Gottes großen Plan mit uns interessieren und beschäftigen. Und damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich zum Wesen dieses gottgegebenen Lebens. Und Petrus macht hier eine interessante Bemerkung in unserem Text, also sagt, ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Und das ist die Sicht des Gotteswortes von unserem Dasein hier auf Erden. Solange wir in dieser Welt leben, wohnen wir in unserem Leib wie in einem Zelt. Wie auch Johannes von den Erdentagen unseres Herrn Jesus schreibt, und das Wort ward Fleisch und zeltete, so steht es im Grundtext, unter uns. Für uns ist der Leib damit eine Art Zelt. Er ist kein bleibender Aufenthaltsort. Und es ist damit zu unterscheiden zwischen unserer Persönlichkeit und unserem Leib. Die Menschen der Welt ziehen allerdings eine andere Sichtweise vor. Sie sehen ihr Dasein hier im Leib als ihre einzige Lebensmöglichkeit an. Gottes Geist aber erinnert uns durch Petrus, dass diese Welt nur ein Durchgangsort ist für uns, in dem wir für eine Weile unser Zelt aufgeschlagen haben. Zu Besuch sind wir hier. Wir bleiben nur eine kurze Weile, wie die Bibel sagt, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. So in 1. Petrus 1, 24 und in Hiob 7, 7 steht, bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist. Wanderer sind wir. Die Welt ist nur eine vorübergehende Herberge für uns, in der wir uns auf der Durchreise aufhalten. Wir zelten hier, weil Gott uns hierher gestellt hat und wir kehren dann zu ihm zurück. Und das allein ist schon ein eindrucksvoller Hinweis auf die Würde des Lebens, das Gott uns gegeben hat, nicht wahr? Da verstehen wir doch den Apostel, wenn er uns diese Dinge immer wieder in Erinnerung rufen will und uns ermahnt, sie im Gedächtnis zu bewahren. Und wir erahnen die enorme Bedeutung seines Bemühens angesichts seiner Worte. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Und dann später, ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Wir sind in unserem Leibeszelt unterwegs zu der großen Bestimmung Gottes für uns. Nur laufen wir unterwegs immer wieder Gefahr, den Reisezweck zu vergessen. Der Apostel Johannes öffnet uns dazu ein Stück weit den Blick auf die herrliche Zukunft, wenn er schreibt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und gehen wir also noch einen Schritt weiter. Nachdem wir zuerst das Leben an sich und jetzt das Wesen des Lebens betrachtet haben, könnten wir uns jetzt an den Sinn des Lebens heranwagen. Auch an diesen Begriff müssen wir wohl von Zeit zu Zeit erinnert werden. Wir haben die Flüchtigkeit unseres Seins ja schon erkannt, dass wir alle nur ganz kurz hier sind. Es wird deshalb gut sein, wenn wir uns ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, was tun wir hier auf der Erde? Zu welchem Zweck sind wir hierher gestellt? Und wo sind denn unsere früheren Gefährten hingekommen, die einst mit uns auf dem Weg wandelten, die aber längst nicht mehr da sind? Und gibt es da einen Sinn? Sind wir womöglich nur da, weil wir das Ergebnis eines biologischen Fortpflanzungsprozesses sind? Und wäre das denn alles? Dieses Kommen und Gehen und Essen und Trinken, dieses zeitweise fröhlich sein und zeitweise versinken in tiefes Leid? Ist unser Dasein so gesehen rein zufällig und muss ich mich denn abfinden mit meiner triebhaften Lebensweise, die ausschließlich nur auf mein Vergnügen ausgerichtet ist? Das ist doch der Lebensstil, den wir tagtäglich begegnen unter den Mitmenschen, nicht wahr? Und wie lautet die Antwort auf alle diese Fragen? Für einen Christen kann sie eindeutig nur Nein heißen. Es geht um weit mehr. Gott hat den Menschen geschaffen, um sich selber in ihm zu verherrlichen. Das ist der Sinn unseres Daseins, unseres Lebens. Wir sind nicht in die Welt gesetzt, um einfach nur da zu sein, um unsere Zeit hier zu vertrödeln. Unsere Bestimmung ist es, Gottes Kinder zu sein, seine Söhne in Christus, seinem Sohn. Denn Gott hat den Menschen geschaffen, damit seine Herrlichkeit, nämlich Gottes Herrlichkeit, durch eben den Menschen offenbar werden soll. Und in Christus wird und ist er zum Ziel gekommen mit all jenen, die ihn lieb haben. Und das bedeutet, dass Gott eine große Absicht hat mit dem Menschen. Und diese Zeit des irdischen Lebens ist nur ein Teil seines göttlichen Plans für uns. Denn Gottes Plan, der geht hinaus in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Dort ist sein Ziel. Und somit sehen wir, dass all unser Tun von Bedeutung ist, dass jede unserer Handlungen zählt und jeder Augenblick wichtig ist, wie Jesus zum Beispiel auch unsere Aussagen beurteilt in Matthäus 12. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Wir sind ja oft bemüht, uns im Gebet dafür zu bedanken, dass Christus die Lichtherrlichkeit beim Vater verlassen hat und trotz aller widrigen Umstände unsere Rettung vollbracht hat. Gut, aber sehen wir dabei auch auf die große, die weitere Absicht Gottes dahinter. Ist uns bewusst, dass des Vaters großer Plan nur durch Christi Tun an uns zur Realität wird? Haben wir bedacht, wie wertvoll deshalb unsere Zeit hier vor Gott ist, dieses kostbare Gut, das unwiderruflich abläuft und sich Stunde für Stunde reduziert? Unsere irdische Zeit ist enorm wertvoll vor Gott. Und das wird deutlich, wenn Gott uns unsere von ihm kommende Würde vor die Augen stellt. In uns selber haben wir nichts Gutes, aber Gott hat Großes mit uns Nichtigen vor. Dazu ließ er uns erlösen und heiligen. Und das nimmt uns jetzt Stunde für Stunde in die Pflicht. Aber was soll das bewirken in dir und in mir? Das, was Petrus eingangs schrieb, so wendet nun allen Eifer daran. Verachten wir nur nicht Gottes großen Plan mit uns und seine unaussprechliche Gabe. Vertrödeln wir nicht die wertvolle Zeit des Zeltens hier in sündigen Eigendünkel. Und stehlen wir bloß nicht Gottes Zeit für unsere Zwecke, wie wir früher getan haben. Nutzen wir die restliche Zeit hier, in der er uns vorbereiten und zubereiten will auf sein großes Ziel. Es war Petrus, der den Herrn einst auf Erden dazu befragt hat: Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Der Herr aber sprach: Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereithielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Und uns ist viel anvertraut worden. Wir haben das gute Wort Gottes in gedruckter Form zur Verfügung, und wir hatten hier ein Dreivierteljahrhundert keinen Krieg und keine Not. Wir haben Gottes gutes Evangelium von seinem Sohn gehört und in Christus das ewige Leben geschenkt bekommen, und dazu hat jeder von uns etliche Gaben empfangen. Da steht in Epheser 4,8, darum heißt es, er, nämlich Christus, ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Wir haben vom Vater eine Menge Zeit empfangen, jeder, der sich hier im Raum befindet. Wer Christus und Gott nicht kennt und nicht erkennt, der kann das alles nicht verstehen und deshalb auch nicht nützen. Aber so mancher wird uns auch fragen: Ja, wenn das die rechte Lebensauffassung ist, was ihr da sagt, wie erklärt ihr dann den Zustand der Welt? Ihr behauptet, dass Gott die Menschen und die Welt gemacht hat und dass er der Urheber des Lebens ist. Aber was für Zustände sind das hier? Und wie wird es denn weitergehen? Was kommt denn noch alles auf uns zu? Und was ist denn dann die Ursache für all die Probleme um uns her, für den Terror und für die internationalen Konflikte, für das Leid und Elend auf der Welt? Da wird doch eure ganze biblische Lehre über Gottes großen Menschen nur Lügen gestraft. Aber das alles ist kein Widerspruch. Vielmehr ist es so, dass gerade und auch eben nur Gottes Wort auf alle Lebensfragen eine wahre und ausreichende Antwort gibt. Vor allem verabsäumt das Evangelium nie daran zu erinnern, dass alle Nöte und Schrecken auf dieser Welt auf die Sünde des Menschen zurückzuführen sind. Nur gibt es nichts, was die Welt mehr hasst, als wenn man sie an ihre Sünde erinnert. Die Welt spielt lieber ihre Konflikte herunter. Sie ist dauernd beschäftigt damit, sich in einem guten Licht darzustellen, dass sie alles im Griff hat oder haben wird oder will, wie jetzt den Klimawandel. Sie regelt die Geschlechterquoten, sie ändert die Geschlechterrollen, kontrolliert die Geburten und sie verschiebt Grenzen nach Belieben. Und das alles in ihrer diabolischen Gottesferne. Und die Resultate, die sprechen für sich. Aber wenn wir die Sache recht betrachten und wenn wir, ungeachtet der heutigen Mediendiktatur, noch in Stand sind, realistisch zu sehen, was los ist, dann müssen wir feststellen, dass der Ursprung aller Probleme dieser Welt in nichts anderem zu finden ist, als in ihrem falschen Verhältnis zu Gott. Denn wenn sich auch die Welt recht optimistisch gibt und sich energisch Mut zuspricht und träumerisch eine bessere gemeinsame Zukunft anstrebt, so wird doch nichts anderes daraus als ein weiteres Geschäftsmodell. Denn all ihre gottesfeindlichen Anstrengungen und Versprechen sind ja von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das Evangelium dagegen erinnert uns ständig, dass jede falsche Haltung Gott gegenüber, sei es von einem Einzelnen, von einem Volk oder global, was derzeit vielmehr angestrebt wird, unweigerlich zu Schwierigkeiten führt, bis hin zum endgültigen Untergang. Das ist die Botschaft des Evangeliums an die unbußfertige Welt. Es ist, als würde Gott sagen, das alles habe ich zugelassen, damit ihr erkennt, was ihr aus euch selbst und aus eurer Welt gemacht habt. Ihr habt versucht, ohne mich zu leben, ohne mich zu handeln, ohne mich Wissenschaft zu treiben und ohne mich existieren zu wollen. Für die Menschheit gibt es keine Hoffnung, bevor sie nicht Gott anerkennt und zu seinen Maßstäben zurückkehrt. Aber es kristallisiert sich zum Ende hin mehr und mehr das gerade Gegenteil heraus. Die Auswirkungen sind uns nicht unbekannt. Sie sind uns in Gottes Wort ja auch vorhergesagt. Denn das Gericht hat längst begonnen und die Zeit ist reif geworden für die Ernte. Doch gehen wir weiter in der Betrachtung unseres Textes. Jetzt bleibt noch eine Frage. Was ist das Ziel unseres menschlichen Lebens? Von Petrus haben wir dazu gehört, ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Nach meinem Abschied, sagt er. Was ist der Tod? Was geschieht, wenn wir hier abscheiden? Der Apostel spricht von einem Abschied, von einem Auszug. Und bei dem Begriff Auszug wird der aufmerksame Bibelleser aufmerksam. Da findet sich nämlich eine gedankliche Verbindung zum Exodus des Volkes Gottes im Alten Testament. Und so ist der Tod auch für den wahren Christen nichts anderes als ein Auszug, geistlich adäquat zum Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, symbolisch der Welt, wo sie lange seufzen mussten in Sklaverei und in Leibeigenschaft. Sie waren vom Pharao, sinnbildlich der Widersacher, abhängig gewesen und waren grausam unterdrückt worden. Dann aber sind sie ausgezogen, haben auch den Jordan durchschritten und sind eingezogen ins gelobte Land, um dort die verheißenen Segnungen zu genießen. Und das ist die Art und Weise, wie der Christ nach der Schrift sein Ende sehen darf. Da sieht er keine Schrecken, nur den Abbau, das Zusammenfalten seines Zeltes, um hier auszuziehen und einzuziehen in das Bleibende, in das ewige Reich, um vor allem bei unserem geliebten Herrn zu sein. Sehen wir den Plan Gottes mit der Welt von dieser Warte. Was lehrt uns sein Wort? Es lehrt, dass solange die Sünde in der Welt herrscht, solange werden auch die Leiden und die Schrecken und die Not und das Elend bleiben. Und schlussendlich wird das alles in einer letzten großen Katastrophe enden. Gottes Wort vermittelt uns ja nicht den weltlichen, träumerischen, oberflächlichen Optimismus, die rosaroten Luftschlösser, die dieser Tage durch die Medien geistern, die über vieles hinwegtäuschen sollen. Nein, Christus spricht von Kriegen und Kriegsgeschrei und von Zeiten, in denen die Menschen in Ohnmacht sinken werden, vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Aber sein Wort sagt uns, dass er wiederkehren wird, er, der den Tod, die Sünde und das Grab besiegt hat. Er wird wiederkehren, um die Welt zu richten und die gottfeindlichen Mächte endgültig zu schlagen. Wenn wir also einerseits erinnert werden, zurückzuschauen auf das, was Christus getan hat, so fordert uns das Wort Gottes auch auf, unseren Blick nach vorn zu richten, um uns zu erinnern an das, was uns gesagt ist von seiner Wiederkunft. Und das ist es, was der Apostel hier tut. Und wir tun gut daran, uns zu erinnern an all die guten Worte und unsere Häupter aufzuheben, weil sich unsere Erlösung naht, Tag für Tag. Da steht in unserem Text, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hoch erhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und damit sind wir bei dem höchsten und wichtigsten Lebensziel, das uns von Gott gesetzt ist und an das wir in seinem Wort immer wieder erinnert werden, nämlich die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir können ja nicht von eigenen Erinnerungen leben, auch nicht von unseren Hoffnungen, aber von dem Gedanken an ihn, unseren Herrn Jesus Christus, von der Erinnerung an seinen Tod und seine Auferstehung, davon können wir jederzeit leben. Das ist ja das ewige Leben, dass wir ihn erkennen und in ihm und durch ihn den Vater. Unser Herr Jesus ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit, die unser Dasein grundlegend verändert. Er ist die Wahrheit im Leben und die Wahrheit im Tod. Und nur in ihm finden wir das rechte Verständnis in allen Lebenslagen und für alle Lebensfragen. In ihm triumphieren wir über Sünde, Grab und Tod. In ihm legen wir dann auch unser Zelt ab und in ihm gehen wir zum ewigen Leben ein. Und es ist sehr gut daran, immer wieder erinnert zu werden, wie Petrus es hier tut. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit ja fest gegründet seid. Und wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, an wen der Apostel hier schreibt. Denn dieser Brief ergeht an Christen, die in mancherlei Anfechtung stehen. Wir haben damit einen Hirtenbrief vor uns, verfasst von einem Hirten unter dem Befehl des großen Hirten, des Oberhirten, ein Schreiben, das an herausgerufene, wiedergeborene Menschen ergeht, an die Glieder des Leibes Christi auf ihrem Pilgerweg heim zur himmlischen Heimat. Und das Zentralthema des gesamten zweiten Petrusbriefs ist ja das zweite Kommen unseres Herrn, ist seine Wiederkunft. Und so schreibt Petrus weiter, Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hoch erhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Augenzeugen seiner herrlichen Majestät, das sind sie gewesen, Petrus, Jakobus und Johannes, dort auf dem Berg der Verklärung. Aber nicht nur dort, Denken wir an den Moment, wo sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel und, wenn auch die Jünger geschlafen haben in Gethsemane, dieses unendlich wertvolle Geschehen, seine herrliche Majestät im Leiden, unsertwegen, ist uns übermittelt worden. Und natürlich Golgatha. In Summe, so darf man sicher sagen, sind sie vom ersten bis zum letzten Moment Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen, bei jedem Wort von ihm, bei jeder Tat von ihm, bei allem, was sie mit ihm erlebt haben. Und nun weiß Petrus als einer der Augenzeugen auf Jesu Macht und Wiederkunft hin. Und wer den gesamten zweiten Brief von ihm durchliest, der bemerkt, wie wichtig dieses Anliegen für Petrus ist und bis heute für uns alle. Aber leider ist auch hier die Gefahr groß, dass diese Lehre von der Wiederkunft Christi wieder in den Hintergrund rückt oder gerückt wird und zeitweise in Vergessenheit gerät, wie allgemein jede Lehre in den letzten Jahrzehnten stark vernachlässigt wurde. Im 19. Jahrhundert war man noch ganz intensiv interessiert an den Lehren des christlichen Glaubens, daher auch die gute Literatur jener Zeit, die heute aber nur mehr ganz marginal interessiert und deswegen kaum neu aufgelegt wird. Unsere Urgroßväter im Glauben haben noch emsig in der Lehre geforscht und deswegen auch und mit geerntet, wie es verheißen ist, vom Urheber unseres Heils. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wie er mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Heute aber ist eine Predigt mit Lehrthema nicht mehr gefragt. Heute schätzt man den Lobpreis höher ein. Ein Trugschluss, denn die Alten blieben ja beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Aber so hat sich auch das Gottesbild der Gläubigen und ihrer Prediger eben gewandelt. Lehre ist nicht mehr in. Sie wird heute vielmehr eher verächtlich abgetan. Und damit ist vielen Irrwegen und falschen Ansichten Tür und Tor geöffnet für diese träumerische Generation. Christozentrische Lehre und Predigt ist zum Auslaufmodell geworden. Wer aber kann Suchenden heute noch Antwort geben auf Fragen zur Heiligung oder zur Rechtfertigung oder zu den Themen aus dem ersten Johannesbrief? Das ist doch sehr wichtig. Und so werden auch die alten Heilslieder längst nicht mehr gesungen mit ihren lehrmäßig so gut fundierten Texten. Jahrhunderte haben sie ihren wichtigen Dienst getan an schwer geprüften Herzen. Heute geht es um Rhythmen, um Bewegung und um die Show. Auch die Predigten erschöpfen sich nun bestenfalls in moralisierenden Anweisungen. Hauptsache, sie machen Stimmung und regen die Gefühle an, damit die Leute bei Laune und in der Gemeinschaft gehalten werden. Die Bibel hat ihren von Gott vorgesehenen Platz in den Herzen der meisten Christen verloren. Gottes rettendes Wort von seinem Sohn wird zerlegt und kritisiert. Sie ist für viele nur noch ein Anweisungsbuch für moralische Besserung geworden, bestenfalls. Damit ist aber das Evangelium von Christus vergessen und verloren. Details zu den jüngsten Auswüchsen im christlichen Gemeinschaftsbereich möchte ich uns hier ersparen. Oh ja, aber freilich sprechen viele christlichen Denominationen davon, Jesu Wiederkunft zu erwarten. Und das wird sich sicher sogar noch intensivieren, weil ja die Zeiten nicht besser werden. Aber wie sieht denn eine Erwartung aus, die nicht auf die rechte Lehre gegründet ist? Welchen Christus erwarten diese Menschen denn dann? Und was erwarten sie von ihm? Halten wir uns deshalb lieber an das heute gehörte Wort, mit dem der Heilige Geist durch Petrus unsere Herzen vor dem Vergessen der Lehre von Christus bewahren will. Wie er sagt, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Amen. Amen.